Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries. Guten Tag. Sie haben es gestern mitbekommen, der frühere Vizekanzler Robert Habeck gibt sein Bundestagsmandat auf, aber ganz verschwinden will er nicht.
Ich will weiter in der Öffentlichkeit agieren, aber ich will auch was zu sagen haben und nicht nur zurückblicken und traurig von der Vergangenheit reden oder höhnisch und besserwisserisch dann die anderen kommentieren.
Einmal hat er das aber noch getan. In einem Interview mit der Taz kritisiert er auch Medien. Was in der Kritik dran ist, besprechen wir gleich. Aber erstmal reden wir darüber, was in einem Unfallbericht an einem Satz wie Auto fährt Radfahrer an problematisch sein kann. Wer sich für Verkehrsmeldungen in Tageszeitungen interessiert, findet da oft Schlagzeilen wie Fußgänger von Auto erfasst oder Radfahrer konnte offener Tür nicht ausweichen. Diese Meldungen sind oft von der Polizei übernommen und wenn man sie liest, muss man zum Schluss kommen, vor allem Radfahrer und Fußgänger sind Opfer, machen aber auch Fehler. Autofahrer kommen dagegen oft gut weg. Das liegt aber nicht an ihnen, sondern darüber, wie Polizei und Medien über Verkehrsunfälle berichten. Ein Forschungsteam hat solche Berichte untersucht, angeleitet von Dirk Schneidemesser vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam. Ihn habe ich heute Vormittag gefragt, wie Medien denn berichten.
Das ist sehr häufig, ist sozusagen eine Fixierung auf das Opfer und dass dann eine weiter handelnde Person dabei war und das möglicherweise auch verursacht oder zumindest mitverursacht hat, dass es zu Schaden oder zu Verletzungen oder gar Tod kam, wird dann verschleiert. Das funktioniert auch über eine weniger extreme Form, wenn beispielsweise es steht Fußgängerin von Auto erfasst. Da wird dann, also steht ein Auto für eine Autofahrerin oder einen Autofahrer. Und wir als Leser und Leserinnen tun uns dann schwer, das Auto Verantwortung zuzuschreiben, weil das Auto ja ein Objekt ist und nicht handeln kann.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen, dass diese Art der Berichterstattung Folgen hat. Welche denn?
Naja, das hat die Folge, dass wir tatsächlich dann als Gesellschaft die Ursachen nicht wirklich wahrnehmen, sie nicht anerkennen und so, ohne dass wir anerkennen, was die Ursachen sind, können wir keine wirklich zielführende Gespräche führen über mögliche Lösungen. Und wir können uns dann auch kaum hinter wirklich adäquate Lösungen versammeln.
Liegt es denn auch an Begriffen, die verwendet werden? Also ich fange mal an mit dem Begriff Unfall. Der klingt ja auch durch den Fall. Das klingt ja so, als sei das unvermeidbar, als sei das eher so ein Zufall, als könnte das einfach so passieren. Liegt es auch an solchen sehr alltäglichen Begriffen?
Ja, das ist auf jeden Fall, das trifft auf jeden Fall zu. Da ist was sehr Schicksalhaftes, was wir dokumentiert haben in unserer Analyse von mehr als 200 Unfallberichte aus Zeitungen in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Und das wird so dargestellt sprachlich, als passiere das einfach, als wir keinen Einfluss darauf nehmen können. Das fängt auch damit an, dass beispielsweise wir nur in 5% der Fälle eine Erwähnung von einer Kollisionshäufigkeit oder Kollisionsstatistik gefunden haben. Das führt dazu, dass die Kollisionen so wahrgenommen werden, als ob sie Einzelfälle sind. Also dass es keinen systematischen Zusammenhang gibt. Das verschweigt so ein bisschen, dass jedes Jahr in Deutschland fast 3000 Menschen auf den Straßen durch Verkehrsgewalt getötet werden, 8 pro Tag. Also sprich, diese Kollisionen, die Tote und Verletzte verursachen, haben System, aber es wird so dargestellt, als ob unser Verkehrssystem eigentlich ganz gut funktioniert. Und das hier ist so ein einzelisolierter Vorfall, wo es mal nicht gut funktioniert hat.
Sie haben das eben kurz angedeutet. Können Sie noch mal ein paar Worte dazu sagen, warum denn überhaupt in dieser Art und Weise berichtet wird?
Also wir vermuten, das ist einfach sehr stark etablierte Praxis. Es gibt dann auch noch Sachen, wenn das mal etabliert ist, geht man davon aus, dass das gut und richtig ist. Also so normalisiert sich etwas. Und so sind wir auch dahin gekommen, dass beispielsweise, wenn wir haben einen Leitfaden
verfasst, was sich an Journalistinnen und Polizeisprechern, Sprecherinnen richtet, wo wir zum Beispiel sagen, eine Empfehlung ist, benenne die Handelnden und benenne sie nicht als Gegenstände, also sprich nicht Auto, sondern Autofahrer, und benutze dort, wo es geht, Aktivsätze und vermeide Passivsätze. Das führt dazu, dass man schreiben würde, Autofahrer fährt Fußgängerin an, beispielsweise statt Fußgängerin erfasst. Und dann zücken viele Leute zusammen und sagen, ja, aber die Schuld, ich kann ja nicht sozusagen vorverurteilen, bis alles aufgeklärt ist. Da haben wir also einfach so eine Tatsache oder sozusagen den Vorgang zu beschreiben, dass ein Autofahrer eine Fußgängerin angefahren hat, ist noch keine Verurteilung, ist noch keine Schuldzuschreibung. Wir können an dem Beispiel denken, wenn die Fußgängerin zum Beispiel auf der Autobahn war, wo Fußgängerinnen per Gesetz ja nicht sein dürfen, ist es halt vollkommen klar, dass jetzt nicht der Autofahrer die alleinige Schuld trägt. Nichtsdestotrotz ist der Satz, Autofahrer fährt Fußgängerin an, akkurat. Ja, und das sozusagen ist dann jetzt keine Vorverurteilung, sondern eine präzise Beschreibung. Und darum geht es in unserer Arbeit und auch in dem Leitfaden, dass wir dazu kommen, präziser diese Sachen zu beschreiben und sie auch in den systemischen Kontext einzubinden.
Dirk Schneidemesser vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Heute gilt ja vieles gleich als politisch, und das ist ja auch nicht falsch, denn Politik ist ja grob gesagt einfach ein Instrument, um die Interessen einer Gesellschaft zu regeln. Soweit legt den Begriff offenbar auch der Social-Media-Konzern Meta aus, auf seinen Plattformen Facebook und Instagram. Seit Anfang vorigen Jahres schränkt Meta die Reichweite politischer Posts ein, was ziemlich viel unmöglich macht. Auch die Anzeigen eines Münchner Theaters und einer Galerie in Hamburg. Ob Meta damit zu weit geht und was überhaupt dahinter steckt, hat unsere Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubich recherchiert.
Über der Eingangstür der M&V-Bar in Hamburg St. Georg hängt ein Banner mit dem Aufdruck »Liebe, Digger, Liebe«. Die Bar ist ein Treffpunkt der queeren Szene und zurzeit auch Ausstellungsort für queere Kunst. Das Hamburger Queer Art Collective präsentiert in den Fenstern der Bar Werke von Rory Midani, die sich mit dem Thema Transsein auseinandersetzen. Bislang hat das Kollektiv seine Ausstellungen vor allem mit bezahlten Werbeanzeigen auf Instagram beworben, erzählt Jens Nitsche vom Queer Art Collective.
Es ist natürlich eine schnelle, sehr visuelle, digitale Plattform, die natürlich die meisten Menschen nutzen, auch Leute, die wir erreichen wollen.
Weil die Anzeigen in der Vergangenheit Besucher in ihre Pop-Up-Galerien gelockt haben, wollten sie kürzlich wieder bezahlte Werbung schalten.
Wir haben einen Post vorbereitet, so eine klassische Story, die aufs Datum, den Ort hingewiesen hat. Mehr war das nicht.
Dieses Mal hat Meta die Anzeige allerdings abgelehnt. Sie verstoße gegen die Werberichtlinien des Unternehmens. Demnach sind Anzeigen, die sich auf ein gesellschaftlich relevantes Thema an einem beliebigen Ort beziehen, an dem die Anzeige geschaltet wird, für Meta keine gewöhnlichen Werbeanzeigen, sondern müssen einen gesonderten Autorisierungsprozess durchlaufen. Jens Nitsche vom Queer Art Collective wundert immer noch, dass Meta ihre Ausstellungswerbung plötzlich als politische Werbung kategorisiert hat. Er vermutet, dass das auch mit den politischen Entwicklungen in den USA zu tun hat.
Aber sagen wir mal, die politische Landschaft verändert sich. Es geht sehr stark in konservative Richtungen und bestimmte marginalisierte Gruppen werden halt jetzt auch stärker angegriffen, werden nicht mehr gefördert, unterstützt.
Die Medienwissenschaftlerin Hanna Decker von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau, kurz RPTU, überrascht all das nicht. Auch sie geht davon aus, dass die aktuelle politische Situation in den USA Metas Umgang mit Inhalten auf den eigenen Plattformen beeinflusst. Die Entwicklung hänge aber auch mit den rechtlichen Vorstößen der EU zusammen, politische Werbung in sozialen Netzwerken stärker zu regulieren.
Das ist zumindest die Vermutung, dass Plattformen sich dadurch versuchen zu schützen, dass sie einfach eher etwas als politisch oder gesellschaftlich relevant einstufen, als es vielleicht früher der Fall war.
Das queere Kunstkollektiv hätte seinen Account als Ausweg autorisieren lassen können. So wie das etwa politische Parteien für Wahlwerbung machen müssen. Danach darf man dann auch mit politischen Inhalten werben, bei denen allerdings kenntlich gemacht werden muss, wer für die Anzeige zahlt. Für das Kunstkollektiv war das ein zu großer bürokratischer Aufwand. Außerdem hat Meta in der Zwischenzeit bekannt gegeben, ab Oktober gar keine politische Werbung mehr auf den eigenen Plattformen zuzulassen. Grund dafür seien die nicht praktikablen Anforderungen der EU-Verordnung zur Transparenz politischer Werbung, die im Oktober in Kraft tritt, teilte der Konzern mit. Hanna Decker von der RPTU hält diese Begründung für vorgeschoben.
Denn die Daten, die offengelegt werden sollen, Targeting-Kriterien beispielsweise, wer für Anzeigen bezahlt und wer Absender der Anzeigen ist, die hat Meta ja.
Es sei zwar sicher ein kleiner Aufwand, diese Daten datenschutzrechtlich konform bereitzustellen, aber eben machbar.
Was eher vermutlich der Fall ist, ist, dass Meta versucht, eben diese Dinge zu umgehen. Gerade weil eben politische Werbung kein großer Bereich im Gesamtwerbemarkt sozusagen auf Social-Media-Plattformen ist.
Und signalisiere der EU gleichzeitig, dass man die Transparenzgesetze nicht weiter mitmache, sagt Hanna Decker. Unbezahlte politische Inhalte werde es zwar weiterhin auf Metas sozialen Netzwerken geben, ihre Reichweite unterliege dann aber in erster Linie den Plattformalgorithmen.
Die politischen Akteure, die emotionalisierenden Content verbreiten, die werden dann organisch auch weiterhin Reichweite bekommen. Aber diejenigen sozusagen, die politische Inhalte verbreiten wollen, die vielleicht nicht so sehr den Algorithmen der Plattform entsprechen, die haben dadurch jetzt einen Nachteil vermutlich dann ab Oktober.
Kleine oder auch neu gegründete Parteien oder Accounts, die vor allem auf nüchterne Inhalte setzen, hätten es dann voraussichtlich schwerer, ein Publikum zu erreichen. Und auch allgemeine Aufrufe zu Wahlen zu gehen oder Hinweise auf Offline-Wahlkampfveranstaltungen seien dann nicht mehr möglich. Medienwissenschaftlerin Hanna Decker hält das für problematisch, weil soziale Netzwerke im Hinblick auf Informationen zu politischen Themen immer relevanter würden.
Und das erschwert erstmal auch den politischen Diskurs dann in demokratischen Gesellschaften, wo eben die meisten Informationen über Social Media mittlerweile geteilt werden.
Dass obendrein Kultureinrichtungen wie das Queere Kunstkollektiv als politische Akteure gewertet werden, obwohl sie keine direkte politische Werbung machten, sei ein zusätzlicher Effekt der vage formulierten Werberichtlinien von Meta, so Hanna Decker. Das Kunstkollektiv hat seine Ausstellung letztendlich mit klassischer Außenwerbung und gedruckten Flyern beworben. Mit der Reichweite von Instagram-Werbung sei das aber nicht zu vergleichen gewesen.
Aus Hamburg berichtete Magdalena Neubig. Hier ist Medias Res im Deutschlandfunk. Robert Habeck zieht sich aus der Politik zurück mit klaren Worten. In einem Interview mit der Taz gestern teilt er nicht nur gegen Unionspolitiker aus, sondern auch gegen Medien. Die würden zum Kulturkampf im Land beitragen, sagt Habeck. Das wollen wir uns genauer ansehen mit der Soziologin und Kulturwissenschaftlerin Dr. Simone Jung von der Leuphana Universität Lüneburg, mit der ich vorhin gesprochen habe. Dazu muss ich erstmal etwas länger Robert Habeck zitieren. Er kritisiert nämlich Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Sie habe völlig unnötig eine Debatte vom Zaun gebrochen, als sie die Regenbogenflagge auf dem Reichstagsgebäude verbot und darüber die Gesellschaft gespalten. Und weiter, Zitat Habeck: Aber nun können Politiker sich ereifern, Zeitungen können vollgeschrieben werden, man kann Talkshows damit bestreiten, alle können etwas sagen, aber die eigentlich realen Probleme bleiben unbearbeitet. Die zentralen Herausforderungen, die ein Land zu lösen hat, werden nicht diskutiert. Meine Frage an Simone Jung: Hat Robert Habeck damit recht?
Lasst uns reden, lautet der Aufruf unter einigen Beiträgen zur Frauenfußball.
Das war der Beitrag, den wir gleich spielen wollten. Wir suchen gerade noch nach dem aufgezeichneten Interview mit Simone Jung. Und ich glaube, wenn ich ein Signal aus der Regie kriege, liegt's vor. Also meine Frage an Simone Jung war: Hat Robert Habeck mit seiner Kritik recht?
Die Frage ist erstmal so einfach nicht zu beantworten. Was man grundsätzlich sagen kann, dass Medien ja schon immer so auch funktioniert haben, dass sie einerseits Komplexität reduzieren müssen. Das heißt, sie müssen auch ihre Informationen verständlich aufbereiten. Sie müssen auch Aufmerksamkeit erzeugen. Das heißt, sie müssen ja auch erstmal das Publikum bekommen sozusagen. Es hat sich durch die sozialen Medien verstärkt. Also so die eine Komponente, und die andere, die steckt ja schon ein bisschen drin. Sie haben den Begriff des Kulturkampfes erwähnt, was auch eben Habeck erwähnt hat, dass sich auch die Konflikte, ja, wie sagt man, die sind komplexer geworden, die sind sichtbarer geworden. Die Konflikte haben sich sozusagen verschärft. Also diese beiden Ebenen von Medien und auch politischen Auseinandersetzungen in diesem Zusammenspiel. Also diese Debatten, die damit losgetreten werden, ja auch zum Teil strategisch und Aufmerksamkeit zu erzeugen, das hat sich verstärkt. Einerseits und andererseits ist es eben auch nicht so einfach. Das heißt, Medien, es gibt ja unterschiedliche Medien und es wird ja auch zum Teil sehr differenziert berichtet. Also eine Talkshow beispielsweise funktioniert dann auch anders als jetzt Deutschlandradio oder eben eine Zeitung. Also deswegen kann man das so einfach nicht sagen.
Aber sowas wird ja dann doch auch über Medien ausgetragen. Also wie sollten Medien dann darüber berichten, ohne gleich Handlanger der einen oder anderen Seite zu sein?
Also zum einen sind Debatten komplexer geworden, das heißt einerseits mehr Stimmen, mehr Perspektiven, Konflikte sind vielschichtiger geworden oder zumindest ist diese Vielschichtigkeit sichtbarer geworden, sie werden auch schneller, also da wären wir bei den Medien, also soziale Medien sind eben ja algorithmisch gesteuert und so weiter schneller. Zugleich würde ich sagen, dass also die Medien nicht über jedes Stöckchen springen sollten, das heißt, dass es immer noch Möglichkeiten eben auch gibt, sich also die Zeit zu nehmen, um auch Ereignisse einzuordnen, auch Stimmen und Personen zu Wort kommen zu lassen, die jetzt nicht so eine Entweder-Oder-Rhetorik verstärken, sondern eben nach sachlichen Kriterien auszuwählen, wer hat zu wem etwas zu sagen, wo können neue andere Aspekte hinzugefügt werden, dass man sich also nicht so dermaßen von den Bedingungen regieren lässt, also von Dynamiken, Schnelligkeiten und so weiter. Dabei kann es also leidenschaftlich zugehen, aber dass die sachliche Auseinandersetzung eben auch im Vordergrund steht.
Und die Themen, die Robert Habeck da gemeint hat, sind Stichwort Kulturkampf, so Dinge wie stehen wir zur Abtreibung, wie stehen wir zu den gegenüber Rechten für queere Menschen. Regenbogenflagge auf dem Reichstag haben wir erwähnt, dieses Genderverbot von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Und Habeck kritisiert eben auch, solche Debatten lenken ab von den Themen, die den Menschen eigentlich wichtiger seien. Also Lebenssicherung, Status, Wohnung, Rente, Einkommen, Löhne, Inflation, also ganz allgemein die Zukunft. So nennt er das. Berichten Medien darüber zu wenig und zu viel über diese sogenannten Kulturkampfthemen?
Naja, wenn man nochmal wieder diesen Begriff des Kulturkampfes nimmt, dann ist ja da erstmal eingeschlossen, dass es wesentlich um Kultur geht. Das heißt, es geht also wesentlich eher darum, zunächst einmal, wie wollen wir zusammen leben als Gesellschaft, welche Werte haben wir oder wie wollen wir Werte womöglich unter bestimmten neueren Bedingungen neu aushandeln. Das sind also immer auch Dinge, die uns selber betreffen, Stichwort auch Identität, was hat das mit uns zu tun? Das ist ja erstmal eine Frage von, wenn Kultur sozusagen selbst verhandelt wird. Und das hat sich eben in den letzten Jahren verschärft dahingehend, dass bestimmte Fragestellungen, die eher sozialer Art sind, in den Hintergrund teilweise getreten sind. Und da wären wir wieder am Anfang, dass natürlich diese davon, wo wir selber auch betroffen sind, wenn es um Kultur geht, dann auch Aufmerksamkeit erzeugt.
Zur Kritik von Robert Habeck an Medien war das die Soziologin und Kulturwissenschaftlerin Simone Jung von der Leuphanaer Universität Lüneburg. In sozialen Netzwerken wird ja nicht nur gepostet, es wird auch diskutiert. Allerdings sortieren viele Netzwerke die Kommentare nach unbekannten Kriterien. Aber wir wissen zumindest grob gesagt, dass Kommentare mit mehr Interaktion prominenter angezeigt werden und das sind dann oft solche mit knalligen Aussagen und kontroversen Meinungen. Dem demokratischen Austausch dient das nicht unbedingt, dem sehen sich aber viele Medien verpflichtet, die sich nicht nur den wirtschaftlichen Logiken privater Plattformbetreiber unterwerfen wollen. Auch das ZDF, das testet jetzt einen eigenen Raum für Meinungsaustausch und nennt ihn entsprechend ZDF Spaces. Annika Reker stellt ihn vor.
Lasst uns reden, lautet der Aufruf unter einigen Beiträgen zur Frauenfußball-EM auf heute.de. Wer auf das Banner klickt und sich registriert, ist drin, im ZDF Spaces und kann mitdiskutieren. Findest du Frauenfußball interessant oder ist es an der Zeit, dass aus der Mannschaft eine Frauschaft wird, sind einige der Fragen, die die Redaktion hier zur Debatte stellt. Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Ganze wenig von einer gewöhnlichen Kommentarspalte. Doch es gibt ein paar Besonderheiten. Nutzende können zum Beispiel verschiedene Perspektiven wählen und sich als Sprachfuchs oder Sprache ist mir egal Typ in die Diskussion einschalten. Insgesamt 100 solcher Features habe man programmiert. 9 davon würden aktuell getestet, erklärt ZDF-Digitalchef Robert Amlung. Wer die Zielgruppe ist, ist klar definiert.
Das sind diejenigen, die gerne sich beteiligen wollen an Gesprächen im digitalen Raum, die aber heute auf den Plattformen, so wie sie sind, sich nicht wohlfühlen. Weil sie sagen, da sind mir zu viele laute Menschen, zu viele Trolle, da wird zu schnell geschimpft. Denen wollen wir einen Raum geben, wo es einfach anständiger zugeht, wo es bestimmte Regeln gibt, eben wie man miteinander ein gutes Gespräch führt und wo diese Regeln auch nachgehalten werden.
Dabei hilft eine KI-Moderation, die unangemessene und verrohte Kommentare vorab direkt aussortiert und zurückspielt. Ihre Verfasser bekommen dann die Chance, die Beiträge entsprechend der Community-Guidelines umzuformulieren. In den sozialen Medien würde eine kleine, laute Minderheit ungefähr 80% des gesamten Aufwands verursachen, erklärt Amlung. Diese Verzerrung will ZDF Spaces eindämmen. Deshalb können Nutzende auf die Beiträge anderer zwar beliebig oft reagieren, einen eigenen Post zum jeweiligen Thema dürfe jeder aber nur einmal verfassen.
Und das haben wir hin und her diskutiert, ob das sinnvoll ist oder ob das eine zu große Einschränkung wäre. Aber es funktioniert bisher sehr gut und bietet eben genau diesen Vielrednern, ne, die also ständig irgendwas dazwischen brabbeln, einfach so eine Schranke, wo die einfach sich dann stoßen, dann kommen die nicht weiter. Und das verschafft den anderen einen zusätzlichen Raum, sodass einfach die Breite der Diskussion größer wird.
Wer selbst gar keinen Kommentar schreiben möchte, kann sich auf einem Comment-Slider positionieren und so zumindest eine Tendenz zum Ausdruck bringen. Leila Dogroel beschäftigt sich an der Uni Erfurt mit sozialer Kommunikation im Digitalen. Dass bei ZDF Spaces mit niederschwelligen Features gearbeitet wird, die auch eher stille Nutzende zur Interaktion animieren und deren Meinung spiegeln, begrüßt sie sehr.
Wir haben ja das Problem, dass im digitalen Raum eben die wenigsten sich aktiv beteiligen und dann haben wir eine Abbildung von einer eben nicht großen Anteil der Bevölkerung, die dann in der Mehrheit erscheint und was dann auch wiederum zu einer stärkeren Polarisierung führt. Und um dem entgegenzuwirken, also auch Menschen einzuladen, die jetzt vielleicht bisher davor zurückgeschreckt sind oder das auch nicht zu ihren Nutzungspraktiken gehört hat, sich da online zu beteiligen, die auch stärker einzubeziehen, den Ort zu geben. Also das würde ich schon auch als eine Stärke sehen.
Dass das ZDF sich überhaupt auf den Weg begeben hat, eine Alternative zu kommerziellen Anbietern zur Verfügung zu stellen, sei bitter notwendig gewesen, so die Kommunikationswissenschaftlerin. Inwieweit die Alternative tatsächlich angenommen wird, sei abzuwarten.
Im Grunde muss man gucken, wie baut man jetzt ein solches Umfeld. Da hat man ja jetzt erstmal nicht ein gutes Best Practice vorliegen, was aus dem privaten Bereich kommt, sondern muss es selber gestalten. Und genau das ist der Weg, der in dieses Projekt ja auch geht und der total sinnvoll ist, aber der natürlich einfach im Moment noch von dem stark abweicht, wie wir viele Dinge gewöhnt sind.
Dass ZDF Spaces eines Tages kommerzielle Anbieter komplett ablösen könnte, dieser Illusion wollen sich weder Dogroel noch ZDF-Digitalchef Amlung hingeben. Es gehe bei dem Projekt vielmehr darum, ein plattformübergreifendes Netzwerk in Europa aufzubauen und im Idealfall in Zukunft mit anderen Anbietern, die auch auf offenen Protokollen basieren, zu kooperieren. Zum Beispiel mit Mastodon oder Blue Sky. Nutzende von verschiedenen Plattformen sollen dann gemeinsam Themen diskutieren können, so der Plan.
Dieser dezentrale Ansatz, der ist uns wichtig, weil wir den für essentiell halten, damit das in Europa wirklich funktioniert. Wir sind keine zentrale Landschaft wie die USA, wo ein Player dann den ganzen nationalen Markt bespielt. Das klappt hier nicht. Und deswegen muss man diese Unterschiedlichkeiten zulassen der verschiedenen Akteure, die wir eben haben in Europa, aber die verbinden.
Ab Oktober geht ZDF Spaces in die zweite Testphase bei den Formaten Terra X und 37 Grad. Dass alle Redaktionen ihre Inhalte bei ZDF Spaces zur Diskussion stellen, ist dann frühestens für 2026 geplant.
Berichtete Annika Reker. Der Büchermarkt sagt Ihnen gleich ab 16.10 Uhr, wer in diesem Jahr Chancen auf den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis hat. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Tschüss.